Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis am Samstagvormittag. Schön, dass Sie alle da sind. Und ich denke mal, das, was gestern passiert ist weltweit, das gibt mir auch Gelegenheiten, meinen eigenen Ärger hier mal loszuwerden. Was ich immer nicht verstehe, und falls Sie selber in ein Büro gehen von einer Firma, wo das ähnlich ist, dann werden Sie das nachvollziehen können. Was ich nicht verstehe ist, wenn man morgens zur Arbeit kommt und sich anmeldet an den Computern, warum muss Microsoft das eigentlich wissen? Was geht es Microsoft an, dass ich anfange zu arbeiten? Warum müssen die erstmal das System freischalten, dass ich auf Word zugreifen kann und andere Programme? Das kostet mich morgens immer eine ganze Menge Zeit. Dann gibt es noch den Microsoft Authenticator, der dazwischen geht und irgendwelche Passwörter vergibt und so weiter. Als Mensch im Lesebrillenalter, ja, der durchaus schon Jahrzehnte Erfahrung hat mit dem Internet, nervt mich das total, dass diese internationalen Konzerne so stark eingreifen, auch in unseren Arbeitsalltag. Und gestern hat man gesehen, welche Folgen diese Vernetzung haben kann. Am Flughafen, an der Börse, bei Medienunternehmen, sogar in Kliniken, die zum Teil nicht operieren konnten. Und das ist ein wichtiges Thema, was wir in einer halben Stunde nochmal mit einem Experten für Cybersicherheit abklopfen wollen. Und zwar auf die große Frage, geht das nicht auch anders? Kann man das nicht auch alles lokaler machen, sodass wir nicht abhängig davon sind, wenn irgendwo in den USA ein Update aufgespielt wird, dass wir dann zittern müssen, ob das funktioniert? So, jetzt habe ich meinem Ärger mal Luft gemacht hier. Ich hoffe, Sie lassen sich davon nicht die Laune verderben. Denn der Gewinn im Scannerspiel heute, der ist so zauberhaft. Das ist nämlich ein Buch von Hector Haarkötter. Das heißt Küssen, eine berührende Kommunikationsart. Da geht es wirklich um die Kulturgeschichte des Küssens, was das eigentlich ausmacht, warum man nicht überall auf der Welt küsst, sondern nur in bestimmten Kulturen, welche unterschiedlichen Arten von Küssen es gibt. Und ich bin sicher, das möchten Sie gerne haben. Und deswegen sollten Sie sich jetzt bewerben als Teilnehmer, Teilnehmerin beim Scannerspiel unter der bekannten Nummer 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Vendredi sur Mer, so heißt diese junge Schweizerin, so nennt sie sich, Charline Mignon ist eigentlich ihr Geburtsname. Chewing Gum, ihr größter Hit und ich meine auch ihr einziger bisher. Guten Morgen, Thorsten.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Thorsten, können wir beim Du bleiben?
Sehr gern.
Sehr schön. Von wo aus rufst du an?
Aus Österreich, ich weiß gar nicht genau, wo ich bin. Ich hatte, bin ich im Krankenhaus und hatte einen Unfall.
Oh.
Und aber nicht schlimm, das sind also Details, die wollte ich dir gar nicht sagen, aber weil du natürlich mich fragst.
Ja, genau. Ach, du hast einen Wanderunfall oder im Urlaub? Hast du dir was gebrochen?
Nee, ich habe mir was gebrochen, ja.
Ach,
aber ich bin ja in super Händen und sind wirklich sehr kompetent und sehr freundlich. Ja, alles cool.
Ja, dann ist das ja eine Ausnahmesituation. Wo wohnst du denn normalerweise?
In Dresden.
In Dresden, okay. Dann sage ich nochmal extra herzlichen Dank, dass du selbst in so einer Ausnahmesituation an uns denkst. Das finde ich ganz toll. Tausend Dank.
Immer. Ihr habt mich jetzt die Woche tatsächlich auch echt gut über Wasser gehalten.
Okay.
Und ich kam mir vor wie ein Lied von Tristan Busch mit dem Baggersee, weißt du? Wenn du so siehst, wie die Infusion so langsam vor sich hintropft.
Ja, das finde ich gut. Optimistisch bleiben. Thorsten, drei Fragen musst du überstehen. Erst dann gibt es das Buch. Hier kommt Frage Nummer 1.
Optimismus verkürzt die Lebenszeit. Haben Sie heute schon optimistisch gedacht? Dann sollten Sie das in Zukunft besser sein lassen. Zumindest, wenn Sie vorhaben, lange zu leben. Denn Forschende aus Boston konnten nachweisen, dass optimistisch denkende Personen eine kürzere Lebenszeit haben. Um das zu untersuchen, wurden die Daten aus zwei Studien mit etwa 70.000 Frauen und 1.400 Männern ausgewertet. Das Ergebnis? Optimisten leiden im Schnitt häufiger an chronischen Erkrankungen und haben eine kürzere Lebenserwartung.
Tja, unsere Fragen schneidern wir immer direkt zu auf unsere Kandidaten und Kandidatinnen, Thorsten, diese hier mal speziell für dich. Optimismus verkürzt die Lebenszeit, sagen wir.
Du sagst immer Bauchgefühl, brauche ich hier nicht, ne? Also ist falsch.
Ist falsch und damit hast du vollkommen recht. Ja, Also ein Kernergebnis der Studie ist, dass Optimismus mit einer durchschnittlich, Achtung, das ist jetzt wirklich eine gewaltige Zahl, 11-15% längeren Lebensspanne und einer höheren Wahrscheinlichkeit, eine außergewöhnliche Langlebigkeit zu erreichen, zusammenhängt. Toll, ne? Thorsten, wir werden lange leben. Hier kommt Frage Nummer 2.
Gestresste Katzen kratzen vermehrt an Möbeln. Für die Besitzer und Besitzerinnen ist es ärgerlich. Gerade ein neues Sofa gekauft und schon hat die Katze ihm die gewisse Extranote verpasst. Kratzspuren. Wieso manche Katzen an Möbeln kratzen und manche nicht, hat sich ein internationales Forschungsteam angeschaut. Dazu wurden die Daten von etwa 1200 Katzen und ihres Verhaltens untersucht. Das Ergebnis? Gestresste Katzen kratzen am häufigsten an Möbeln. Der Stress der Tiere kann mehrere Ursachen haben, wie beispielsweise die Anwesenheit von Kindern, zu langes Spielen oder nächtliche Aktivität.
Thorsten, habt ihr Katzen zu Hause?
Ja, tatsächlich.
Dann weißt du ja eigentlich, wie das ist. Also ich sage immer, manche Dinge muss eigentlich die Forschung gar nicht groß in Studien feststellen, weil ich vermute mal, dass Katzenbesitzer das wissen, oder?
Da bin ich jetzt irgendwie ein bisschen zweigespalten, weil ich denke, zum einen denke ich, es ist vielleicht ein natürliches Verhalten und wenn sie kratzen, geht es ihnen gut. Mhm. Und ob das jetzt ein Ausdruck von Stress ist, da bin ich so ein bisschen 50-50. Kann sein, ich verabschiede mich jetzt gleich von dir. Nee, wir haben zurzeit sogar 6 Katzen, weil wir haben junge Katzen. Mhm. Und die sind halt sehr ausgelassen und kratzen halt überall dran rum. Und ich würde sagen, gestresste Katzen.
Wir sagen, gestresste Katzen kratzen vermehrt an Möbeln. Also mehr als normal.
Ach so, das könnte dann doch sein. Also dann sage ich mal, ich sag mal ja.
Und auch damit hast du wieder recht. Ja, absolut richtig. Wichtiger Faktor, wie das umgangen werden kann. Und das wissen natürlich alle, die Katzen haben Kratzbäume, ne?
Ja, genau.
Ganz besonders am besten die dahin stellen, wo die Katzen ohnehin auf ihren Revierrundgängen häufig vorbeilaufen. Frage Nummer 3 kommt schon hier, Thorsten.
Ekstase unter Pinguinen ist ansteckend. Bei Pinguinen kann es manchmal ganz schön laut werden. Neben dem Lärm kommt es zum Beispiel bei Zügelpinguinen noch zu einem anderen merkwürdigen Verhalten. Sie strecken sich, heben ihren Kopf in Richtung Himmel, schlagen mit den Flügeln und rufen laut. Es wirkt so, als würden die Pinguine in Ekstase geraten. Dieses Verhalten konnten Forschende der TU Berlin und der University of Oxford bei den Vögeln etwa 20 Mal pro Stunde beobachten. Und als wäre das noch nicht genug, schien es so, als würde die Ekstase auf direkte Nachbarn überschwappen.
Ekstase unter Pinguinen ist ansteckend.
Also wenn ich mal so die letzten Tierdokumentationen mir ins Bewusstsein zurücklade auf die Festplatte, ist das immer so eine, also wenn da jetzt kein Fallstrick drin ist, würde ich sagen, das stimmt auch, ja. Mhm.
Hast du die Reise der Pinguine gesehen? Das ist, glaube ich, einer der berühmtesten Pinguinfilme.
Ja, das ist aber schon eine Weile her.
Das ist schon eine Weile her, aber man liegt da wirklich auf dem Rücken und denkt, kann das wahr sein, oder? Und ich meine, wer weiß, was die Pinguine machen mit diesem Verhalten, wenn sie also in Ekstase geraten. Vielleicht ist das was ganz anderes. Mit uns Menschen jedenfalls hat es nichts zu tun. Wichtig nur für dich, Thorsten, deine Antwort ist wieder richtig. Ja, durch das Anstecken, also in Anführungsstrichen, der benachbarten Zügelpinguine ist so eine Art ekstatische Welle entstanden, haben die Forscher beobachtet. Und anders als bei anderen Pinguinarten haben die Tiere auch außerhalb der Paarungszeit gerufen. Sonst sind die ja relativ stumm. Und deswegen haben die Forschenden eine Hypothese aufgestellt, nämlich, dass es sich bei den Rufen weniger um ein Paarungsritual handelt, sondern eher um Revierverhalten. So, ich mache dir jetzt noch dieses Angebot hier, Thorsten.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, aber ich sage dazu, ich habe mal auf die letzte Frage geguckt, die ist relativ tricky. Du könntest die jetzt noch nehmen, dann hast du, wenn du die auch richtig beantwortest, am Ende Abo und Buch. Oder aber du hörst jetzt auf, dann schicken wir dir einfach das Buch und hast du was zu lesen im Urlaub.
Ah, das ist natürlich eine gute Frage. Aber wisst ihr was? Ich habe jetzt immer schon mal versucht, bei euch durchzukommen. Ist auch mal no risk, no fun. Es war schön, jetzt mit dir gesprochen zu haben, Stefan. Schick mir die Frage mal rüber hier nach Österreich und ich guck mal, was ich tun kann.
Okay, Frage Nummer 4 kommt hier.
Der Eisenspiegel von Frauen steigt, wenn sie im Militär sind. Eigentlich kannte man es bisher nur andersherum. Frauen neigen durch ihre Menstruation und dem damit verbundenen Blutverlust eher zu einem Eisenmangel. Anders sieht es allerdings bei Frauen im Militär aus. Forschende aus Schweden haben sich den Eisenspiegel vor und nach der militärischen Grundausbildung sowohl bei Männern als auch bei Frauen angeschaut. Und siehe da! Nach der 5-monatigen Ausbildung hatten mehr als die Hälfte der männlichen Teilnehmenden Eisenmangel. Bei den Frauen verbesserte sich der Anteil an Eisenmangel bei den Teilnehmerinnen von 25 auf 4%.
Der Eisenspiegel von Frauen steigt, wenn sie im Militär sind.
Naja, im Prinzip ist es ja so, wenn man jetzt sich viel sportlich betätigt, wird natürlich die Sauerstoffsättigung besser. Hämoglobinwert steigt eigentlich auch an.
Was bist du?
Warum es bei den Männern...
Mhm. Kennst du dich aus mit Medizin, Thorsten?
Nee, ich liege noch im Krankenhaus. Nee. Das schwappt so ein bisschen über. Nee, ich will jetzt auch nicht zu viel erzählen. Ich bin Blutspender und dann kriegst du immer so ein bisschen mit, wenn du viel trainierst, wie der HB so hoch geht und so. Und genau, also warum jetzt bei Männern fallen sollen, bei Frauen steigen, das ist so ein bisschen ein Paradox.
Also wir sagen, der Eisenspiegel von Frauen steigt, also ja, wenn sie im Militär sind.
Im Militär, aber es bezog sich ja auch auf die Grundausbildung. Und ja, komm. Also ich meine, mein Bauchgefühl sagt hier, ich meine, natürlich haben wir jetzt 3-mal Ja gehabt und nach dem Gesetz der Serie wird jetzt ein Nein kommen. Nee, genau. Okay, also ich sage, das stimmt auch und dann, jetzt ist auch gut.
Thorsten, das war sehr schön mit dir, aber hier haben wir dich reingelegt. Ja, das stimmte leider nicht. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön, mit dir diesen Vormittag zu verbringen. So, zumindest ein paar Minuten, vor allen Dingen zu hören, dass jemand so dermaßen optimistisch aus dem Krankenbett heraus telefoniert. Das macht mir großen Spaß, Thorsten.
Ach, super. Ja, vielen Dank, Stefan.
Cool. Danke, dass du bei uns warst. Wie lange geht denn der Urlaub noch? Hast du überhaupt noch was davon oder müsst ihr jetzt abreisen wegen des Bruchs?
Nee, wir versuchen tatsächlich, den noch zu retten. Am Montag werde ich entlassen und dann werde ich so ein bisschen mäßige Beschäftigungen noch machen können, also ein bisschen rumlaufen und so.
Ja.
Und die Familie hat sich jetzt schon anders organisiert.
Okay.
Und, ja.
Na gut, also schön, dass du bei uns warst. Komm gut zurück nach Dresden und bleib uns treu, Thorsten. Ne?
Auf jeden Fall.
Alles klar. Und
schönen Tag, Stefan.
Schönes
dir,
Wochenende.
Bis dann.
Tschüss, tschüss.
Ja, baba.
Sie hören die Profis auf Radio 1. Gestern, Sie haben es mitgekriegt, gab es so eine Art Super-GAU. Also ich habe von mehreren Experten gehört, so eine große IT-Panne weltweit hätten Sie noch nie erlebt. Weltweit sind Computer ausgefallen, Flugzeuge konnten nicht starten, Kliniken nicht operieren, Schwierigkeiten gab es an der Börse, Fernsehsender sind ausgefallen. Und mich haben gleich viele gefragt, das waren bestimmt die Russen. Ja, sehen Sie mal, was ich für Freunde habe. Tatsächlich aber ist diese Softwarepanne in amerikanischen Firmen passiert und bisher deutet auch nichts auf einen Anschlag hin. Was da genau passiert ist und vor allen Dingen, wie wir die internationalen Netze künftig besser schützen können, das klären wir mit dem Professor für Cybersicherheit Jan Lemnitzer von der Kopenhagen Business School. Herr Lemnitzer, guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind.
Einen schönen guten Morgen.
Können Sie noch mal in einem Satz sagen, wo genau der Fehler lag?
Ja, und zwar bei einer IT-Sicherheitsfirma namens CrowdStrike.
CrowdStrike.
Die hat ein Update hochgeladen an alle ihre Kunden weltweit. Und dieses Update war offensichtlich nicht gut genug getestet, wie es mit verschiedenen Konfigurationen von Windows zusammenarbeitet. Und da 95% der Computer weltweit auf Windows laufen, hieß das dann, alles, wo sowohl CrowdStrike Falcon Sentinel installiert war mit dem neuen Update und es ein Windows-PC war, ging schlicht nicht mehr.
Hat sie
das konnte man schön verfolgen von Australien mit der Morgensonne, dann zum Arbeitsstart der Welt ging dann nichts mehr.
Also im Prinzip menschliches Versagen, hat einer nicht aufgepasst.
Letztendlich ja.
Ja. Hat sie das überrascht, dass so viele Computer weltweit betroffen waren wegen einer einzigen Panne?
Nein, das ist was, da wird seit Jahren davor gewarnt von Experten, das wollte nur niemand hören, weil wir diese Abhängigkeit haben von Microsoft als Quasi-Monopolist und gleichzeitig für IT-Sicherheit oder zum Beispiel auch für Cloud-Datendienste, da haben wir nur eine Handvoll von großen globalen Unternehmen, die meistens aus den USA kommen oder aus China. Und das heißt, wenn da bei denen irgendwas schiefläuft, dann betrifft das gleich eine unglaubliche Zahl von Rechnern weltweit. Und die müssen dann, wie jetzt in diesem Fall, dann zum Teil von Hand neu aufgestellt werden. Und das ist unglaublich arbeitsintensiv.
Mhm. Wenn die Welt so wahnsinnig vernetzt ist, ist sie auch wahnsinnig anfällig für einzelne Fehler, die dann die ganze Welt tatsächlich auch betreffen. Kann man dagegen noch was tun? Können wir uns wieder lokalisieren, was unsere IT-Architektur angeht? Oder ist der Zug abgefahren?
Naja, das ist eine Forderung, die zum Beispiel von der EU-Kommission kommt. Die hat gesagt, es kann nicht sein, dass wir in der EU alle unsere Daten bei US-Anbietern lagern und dass wir für IT-Sicherheit komplett von US-Anbietern abhängig sind. Und die wollen dann europäische Champions haben, die dann auch auf demselben Niveau arbeiten. Nur die kann man halt dann auch nicht per Dekret herbefehlen. Und da ist dann auch zum Beispiel die Frage, wie hart wollen wir jetzt rangehen, dass wir zum Beispiel europäischen Flughäfen sagen, ihr könnt jetzt nicht mehr für Cloud-Dienstleistungen Amazon benutzen, es muss jetzt die Telekom sein.
Mhm.
Ja, das wird zum Beispiel gerade diskutiert, da die Franzosen sind dafür, die kleineren europäischen Staaten sind dagegen. Das ist nicht so richtig in den Medien angekommen, aber das wird gerade ernsthaft diskutiert.
Würden Sie sagen, es gibt derzeit also eine Art Deglobalisierung in der IT-Security?
Ganz massiv. Man zum Beispiel hat Kaspersky da, mit dem Hauptsitz in Moskau. Da wurde vom BSI in Deutschland ganz klar gewarnt davor, dass jetzt weiter nach dem Ukraine-Krieg als IT-Sicherheit für zum Beispiel deutsche Kommunen zu benutzen. Gleichzeitig arbeitet auch China daran, dass man eigene Standards schafft und dann auch in der Region dann durchsetzt, dass dann alles nach chinesischen Regeln läuft. Da sehen wir da eine globale Zersplitterung des Internets in Großmachtregionen. Und da ist natürlich die große Frage für die EU, wollen wir da ein eigener Player sein und im Vergleich zu den USA? Und wenn ja, wie viel politisches Kapital und wie viel Geld letztendlich stecken wir da rein?
Ich habe hier auf unseren RBB Online-Seiten ein paar gehässige Kommentare gelesen von Nutzern, die sagen, naja, ihr schimpft immer so auf die Russen, auf Kaspersky und auf China und wollt Huawei nicht haben in unserer 5G-Technik. Jetzt sehen wir, es reicht ein Fehler bei einer US-amerikanischen Softwarefirma. Ist diese Kritik berechtigt?
Nein, weil wir haben ja alle diese Gefahren. Wir müssen uns vor allen diesen Gefahren schützen. Es gibt sehr groß angelegte chinesische staatliche Hacking-Programme und es gibt in Russland staatliche Hacker und auch private Cyberkriminelle, die von Putin mehr oder weniger geschützt werden. Diese Gefahren gibt es alle auch. Also deswegen jetzt zum Beispiel auch, bloß weil es jetzt ein Update war, das schiefgegangen ist, bitte weiter Sicherheitsupdates hochladen. Die sind essentiell, die sind wichtig. Cyberkriminelle lauern auf jede Lücke. Es gibt alle diese Gefahren, vor denen wir uns irgendwie verteidigen müssen.
Wie schätzen Sie denn die Folgen jetzt ein für die Softwarefirmen, die das Ganze zu verantworten haben? Werden die eine Unmenge an Schadenersatz zahlen müssen für Reiseausfälle, für all das, was vielleicht auch an Bewegungen an der Börse passiert ist, etc. pp.?
Das ist jetzt die große Frage, wie das mit der Haftung aussieht. Also CrowdStrike hat sehr frühzeitig gesagt, das waren wir. Hier so kann man das reparieren. Aber in der Kürze der Zeit kann jetzt nicht so ein Flughafen einfach mal in 20 Minuten alle PCs neu aufstellen. Das heißt, unheimlich viele Flüge, Operationen, wie Sie am Anfang gesagt haben, sind einfach gestrichen. Und da werden natürlich Haftungsklauseln in den Verträgen mit den IT-Sicherheitsdienstleistern wie CrowdStrike drinstehen. Nur da werden jetzt die Juristen sich das Ganze sehr genau anschauen und schauen, kann man eventuell sagen, ihr hättet dieses Update vorher besser testen müssen. Ihr hättet das nie einfach so automatisch aufspielen dürfen. Und ihr tragt jetzt die Verantwortung. Nur wenn wir halt diese ganzen globalen Schäden zusammenrechnen und das als Haftung Richtung CrowdStrike schicken, dann haben wir einen Player in der globalen IT-Sicherheit weniger. Weil die können das nicht bezahlen.
Glauben Sie denn, letzte Frage, dass dieser globale IT-Ausfall dazu führt, dass wir den nächsten großen Crash verhindern können?
Es wäre zu hoffen, dass jetzt das Thema mal auf die Tagesordnung kommt. Also es wurde unter Experten praktisch seit Jahren davor gewarnt, dass wir diese extreme Abhängigkeit haben und dass wir praktisch jeden Tag einen Seiltanz digital vollführen. Es ist eigentlich ein Wunder, dass das dass das, was gestern passiert ist, nicht viel früher und nicht viel häufiger passiert. Das zeigt, dass da wirklich gute Leute sehr gewissenhaft arbeiten normalerweise. Aber da wir sind in diese strukturellen Abhängigkeiten geraten und da brauchen wir eine sehr ernste Debatte, wie wir da wieder rauskommen.
Das sagt Jan Lemnitzer, Professor für Cybersicherheit an der Kopenhagen Business School bei den Profis auf Radio 1. Danke, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Schönes Wochenende.
Ebenfalls.
Also, wenn die Profis eine Message in die Welt hinausschreien wollen, dann ist das die, bleiben Sie kritisch. Bleiben Sie kritisch, wenn Sie Dinge lesen wie das hier. Eine Kleinstadt in Baden-Württemberg wird von einer angeblich invasiven Ameisenart terrorisiert. Die soll dort eine Superkolonie gegründet haben. Die Ameise heißt Tapinoma magnum und die nehmen Mauern und Wege auseinander. Sie legen Internet- und Stromnetze lahm, wie es heißt. Und ich denke mal, das ist doch wahrscheinlich massiv übertrieben. Deshalb frage ich mal nach, wer so einen Unsinn in die Welt setzt. Bei der Biologin Cleo Bertelsmeier von der Universität Lausanne in der Schweiz. Frau Bertelsmeier, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Expertin für genau diese Ameisenart, die auf Deutsch als große Drüsenameise bekannt ist. Muss ich wirklich fürchten, dass sie mir den Strom abdreht oder das Internet anknabbert?
Naja, ich würde sagen, das ist eher selten. Es kann schon passieren, dass die Ameise ins Haus reinkommt und manchmal machen die sich schon so in Steckdosen oder Nest. Das kann passieren, aber ich glaube, das ist eher seltenes Problem. Allerdings, also große Ameisenstraßen, die durch Wohnhäuser führen, habe ich schon gesehen. Also einmal ist es sogar passiert, dass ein Ehepaar hat mir gezeigt, dass so eine richtige Ameisenautobahn führte durch ihr Ehebett durch.
Oh.
Und die wussten nicht mehr, was man jetzt machen soll. Und es war tatsächlich, das muss man sich so vorstellen, wie so eine 10-spurige Autobahn von Ameisen im Prinzip. Und ja, das war auch ein bisschen schwierig, dann umzuleiten. Und ja, also die Ameise, die kann schon beißen und also wenn man da irgendwo ein Picknick machen möchte oder die Ameise im Haus hat, dann ist es schon ein bisschen unangenehm für die Leute und ja, und für andere Arten halt auch.
Wie ist das denn gelöst worden, das Problem mit dem Ehebett?
Das Ehebettproblem, naja, also wir haben herausgefunden, das Einfachste ist eigentlich meistens Essen in Sicherheit zu bringen. Also die Ameisen, die sind total scharf drauf auf alles, was süß ist, ja, und die hatten da so ein bisschen einen Schrank mit Zucker und so weiter. Und als das in Sicherheit gebracht worden ist, da hatten die Ameisen auch nicht mehr so einen Grund, da durchzumarschieren durch das Zimmer. Ja.
Und ich nehme mal an, von Insektiziden halten sie wenig, oder?
Ja, ist ein bisschen aggressiv, halt auch für den Menschen nicht so gut. Ist auch schwierig, damit die Ameise wirklich zu beseitigen. Ja.
Warum steht diese Ameise jetzt so im Mittelpunkt mancher Presseberichte? Ist die wirklich so auffälliger als andere Arten?
Ja, also die gehört schon zu den invasivsten Arten hier in Europa auf jeden Fall. Ja, und das Besondere auch an ihr ist, dass sie sogenannte Superkolonien gründet. Ja, normalerweise bei Ameisen hat man verschiedene Nester und die sind untereinander aggressiv. Das heißt, die Größe ist dann auch begrenzt von diesen Nestern. Und in dem Fall hat man Tausende von Nestern, die sozusagen miteinander verbunden sind und die tauschen auch alles aus, Nahrung, Babyameisen, Arbeiterinnen, Königin, die haben Tausende von Königinnen, ja. Das ist dann schon sehr beeindruckend, wenn man so eine Superkolonie sieht und die breitet sich auch sehr schnell aus. Ja.
Weiß man, warum sich die große Drüsenameise ihre Superkolonie ausgerechnet in der baden-württembergischen Kleinstadt Kehl gebaut hat, obwohl man ja doch auch dort traditionell, wie in ganz Baden-Württemberg, besonders reinlich ist in der Tradition der Kehrwoche?
Ja, also das hat wahrscheinlich nichts mit Reinlichkeit zu tun, sondern eher mit Pflanzen, die importiert werden. Also die Ameise kommt sehr aus dem Mittelmeerraum und wird hauptsächlich mit Pflanzen, die mit der Erde kommen, wird die importiert. Also wir haben sie ja auch in der Schweiz. In Deutschland gibt es ja auch noch an anderen Orten im Rhein-Main-Gebiet, aber nicht so eine große Kolonie. Mhm. In Niederlanden. Also es breitet sich momentan, in den letzten 10, 20 Jahren hat sich das stark ausgebreitet in Europa.
Sie haben jetzt schon mehrfach diese Ameisenart invasiv genannt. Ich habe mal gelernt, als invasive Art bezeichnet man Arten, die zwei Bedingungen erfüllen müssen. Erstens, sie müssen hierzulande nicht heimisch gewesen sein zuvor. Und zweitens, sie müssen das Potenzial haben, heimische Arten zu gefährden oder sogar zu verdrängen. Trifft denn auch Teil 2 der Definition zu auf die große Drüsenameise?
Ja, das ist richtig. Ja. Also wir haben mit meinem Team hier in Lausanne haben wir erforscht, was die Ameise mit anderen Ameisenarten macht. Und die verdrängt so tatsächlich, also in Gärten und sowas. Was wir jetzt noch nicht wissen, ist, ob sie auch Einfluss hat auf andere Arten, Insekten oder sogar größere Tiere, wie das bei anderen invasiven Ameisenarten der Fall ist. Also manche haben da schon sogar einen Einfluss auf Säugetiere oder Vögel.
Welche Einflüsse?
Die greifen zum Beispiel, manche Ameisenarten können so Küken angreifen, die im Nest sind, ja, oder kleine Nagetiere und sowas. Also diese tatsächlich, weil die so zahlreich sind, die sogar angreifen und dann töten können. Ja.
Ich habe in der Zeitschrift Geo gelesen, man solle doch das Problem mal aus der Sicht eines Grünspechts sehen. Der ernährt sich nämlich von Ameisen und deren Larven. Haben Sie als Biologin schon mal versucht, das ganze Ding positiv zu drehen, zu zählen, ob die Grünspechtpopulation zunimmt, überall da, wo die große Drüsenameise auftritt?
Ja, das habe ich noch nicht geguckt, aber man kann es aus der Sicht auf jeden Fall sehen. Nee, es gibt bestimmt ein paar Tiere, die da glücklich sind mit der Überbevölkerung von Ameisen. Also was wir auch bemerkt haben, ist, dass Katzen werden total wild bei dem Geruch. Diese Ameise hat einen bestimmten Geruch, den sie absondert. Und wenn eine von meinen Kollegen ist nach Hause gekommen und hatte den Geruch an sich und seine Katze ist total ausgeflippt. Ja, die hat an ihm gerieben und das haben wir mehrfach, also mehrfach gesehen. Ja.
Was machen wir denn nun mit diesem Befund? Also ich merke, Sie sagen, die Ameise ist invasiv. Das heißt ja, eigentlich gehört sie hier nicht her. Wie kriegen wir die wieder weg oder gar nicht mehr?
Ja, also bei einer größeren, das kommt so ein bisschen auf die Größe von der Kolonie an. Wenn die jetzt schon sehr groß ist, wird es schwierig, die einzudämmen. Es ist auch ein bisschen schwierig, weil die meisten Mittel, die man so hat, funktionieren dann über Futter, was vergiftet ist. Ja. Und Ameisen sind sehr schwierig damit zu kontrollieren, weil die Arbeiterinnen, die haben einen sozialen Magen, also die teilen sich untereinander die Nahrung. Ja. Und deswegen muss das Gift muss stark genug sein, um, so, wenn es bei der Königin dann landet, dass es dann immer noch wirkt. Aber es darf nicht zu stark sein, weil es sonst sozusagen die Botin gleich tötet. Ja. Also das ist schwierig. Und das andere, was auch schwierig ist, dass Ameisen sind gar nicht so dumm, wie man vermuten könnte. Also die lernen auch was. Ja, wenn sie nämlich einmal sich wo vergiftet haben, die Kolonie, dann einige Arbeiterinnen, denen es schlecht geht, ja, dann hören die anderen nämlich auf, das Futter zu fressen. Das ist halt dann auch sehr schwierig.
Verstehe. Ja. Also ergeben wir uns einfach der großen Drüsenameise. Mehr über dieses Tier erfahren haben wir von der Biologin Professor Cleo Bertelsmeier von der Universität Lausanne. Danke, dass Sie bei uns waren im Programm vom Radio 1.
Ja. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Und es gibt immer so ein paar Themen, an denen kommt man nicht vorbei, ob man will oder nicht. Diese Woche zum Beispiel die wichtige Frage, was sagt Cora Schumacher zu Ralfs neuer Flamme? Oder wie viele Brandenburger CDU-Spitzenkandidaten passen mit 1,3 Promille auf einen E-Roller? Oder wie kommt man jetzt noch an Tickets für ein Taylor Swift-Konzert? Also ich habe mir fest vorgenommen, in meinem nächsten Leben komme ich auch als Swiftie zur Welt. Denn offenbar sorgt eine sehr sympathische Droge auf zwei Beinen namens Taylor Swift derzeit für Glücksmomente. Die kannte man bisher nur von Trauungen oder von der Geburt des ersten Kindes. Der schönste Tag im Leben ist derzeit der Besuch eines Taylor Swift-Konzerts. Das schwören die, die in Gelsenkirchen dabei waren. Und das möchte ich mir gerne erklären lassen. Vom Kulturwissenschaftler Jörn Glasenapp. Er ist Professor für Literatur und Medien an der Uni Bamberg. Herr Glasenapp, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Sie haben ein Buch geschrieben über Swift und Sie bieten auch eine Vorlesung an, Taylor Swift und das Taylorverse, Pop-Theorien und Verschwörungstheorien. Was gibt es denn da für Verschwörungstheorien?
Also wahrscheinlich die prominenteste Verschwörungstheorie in Sachen Taylor Swift war sicherlich die, dass die Republikaner Anfang dieses Jahres immer wieder kolportierten, dass Taylor Swift und auch ihr jetziger Partner Travis Kelce eigentlich Marionetten und Agenten der Biden-Administration sind. Also dass mit anderen Worten da im ganz großen Stil die Biden-Administration Taylor Swift für ihre Sache sozusagen reklamiert. Und das führte dann so weit, dass argumentiert wurde, selbst der Super Bowl, das Endspiel, sei in gewisser Weise manipuliert, damit Travis Kelce bei den Kansas City Chiefs, dass er in gewisser Weise gewinnt und dass Taylor Swift am besten dann auch auf die Bühne kommt und dann eine Wahlempfehlung für Biden ausspricht. Also da wurde im ganz großen Stil argumentiert, dass Taylor Swift eine Marionette von Biden sei.
Okay, was wahr daran ist, ist, dass die Demokraten sich das natürlich wünschen würden, dass Taylor Swift eine Wahlempfehlung ausspricht oder sogar ihre Kandidatur erklären würde, damit Joe Biden sich endlich ausruhen darf. Geben denn Swifts Texte Auskunft über ihre politische Haltung oder schreibt sie die gar nicht selbst?
Also erstmal, sie schreibt sie selber, ne? Das ist ganz wichtig. Sie schreibt auch die Songs selber. Also zentral, was wir an Lyrics von ihr bekommen, das ist Taylor Swift. Aber sie hat einige politische Songs, zum Beispiel auf dem Album Lover, Miss Americana and the Heartbreak Prince oder Only the Young. Das sind durchaus politische Songs. Da wird auch deutlich ihre Anti-Trump-Haltung ausgesprochen. Wichtig ist aber, dass sie sich insbesondere über Social Media gegen Trump positioniert und auch für die Demokraten. Das seit 2018 ist das bekannt. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie auch für diesen Wahlkampf noch die Wahlempfehlung gegen Trump aussprechen wird.
Also sie macht es nicht auf der Bühne, so wie Rod Stewart, der ja in Ostdeutschland ausgebuht wurde, als er gesagt hat, fuck Putin. Taylor Swift ist ein bisschen dezenter. Nun habe ich von Reportern gehört, die selbst keine Swifties waren, die sagen, sie hätten sich auch unwohl gefühlt in einer Masse von Fans, die alle Texte mitsingen konnten und bei denen man den Fan-Status ablesen kann an der Zahl der Freundschaftsbändchen. Ist also so ein Taylor Swift-Konzert nicht inklusiv?
Ja, da würde ich jetzt wirklich argumentieren, das ist dann eher das Problem der Leute, die sich für ausgeschlossen halten. Denn ich nehme die Konzerte, und ich war bereits auf dem 4. Konzert der Eras Tour, also mit anderen Worten, die nehme ich als wirklich sehr inklusiv wahr. Und bitteschön, ich bin 54, ich bin nicht der typische Swiftie. Ich trage auch nicht 100 Freundschaftsarmbänder.
Sondern wie viele?
Na, zwei. So, aber ich fühle mich trotzdem von der Swiftie-Gemeinschaft sehr aufgenommen und dergleichen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt herbeiinterpretiert, dass man dort irgendwie isoliert sei und keinen Spaß haben könnte, wenn man nicht wirklich Swiftie sei.
Dann sind Sie also einer von 284 Millionen Follower, die Taylor Swift in den sozialen Medien hat. Wie können Sie das erklären? Ich meine, häufig legen doch Pop-Fans gerade im jungen Alter Wert auf Exklusivität, auf ihren besonderen Geschmack. Das ist dann mein Popstar, den darf nicht jeder gut finden. Bei Swift ist das anders. Diese Frau teilt man gern und freut sich offenbar über viele Gleichgesinnte. Wie ist das zu erklären?
Ich glaube, was Sie schildern, dass die Fans eifersüchtig auf die neuen Fans sind, das ist, glaube ich, eher so eine Haltung, die wir eher aus dem Indie-Bereich kennen. Ich glaube, im Pop-Bereich ist das nicht so ausgeprägt, dass man also sagt, ja, ich habe The Cure oder so weiter schon früher gehört und viel früher als du. Bei Taylor Swift ist das anders und bei Taylor Swift ist es besonders anders, weil schon die Symbolik der Freundschaftsbänder ja darauf abzielt, eigentlich immer mehr zu Gemeinschaften in gewisser Weise. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Also die alten Taylor Swift-Fans sagen jetzt nicht, oh, jetzt sind da die ganzen Neuen dazugekommen, die sind ja keine echten Fans. Das ist schon richtig, aber ich glaube, dieser Habitus oder dieses Denken ist eher etwas, was wir aus dem Indie-Bereich kennen.
Diese Freundschaftsbändchen, die werden ja auch auf den Konzerten von Fan zu Fan ausgetauscht. Ja. Würden Sie sagen, dass man damit besser in Kontakt kommt mit anderen als bei Tinder oder Grindr?
Letzteres kann ich nicht ganz beurteilen, aber Fakt ist, dass dieser Austausch der Freundschaftsbänder wirklich stattfindet und man natürlich bei dem internationalen Publikum, bei Taylor Swift, dass man da wirklich mit wildfremden Leuten in Kontakt tritt. Denn das passiert wirklich und wirklich auf die angenehmste Art und Weise. Man kommt ins Gespräch, man tauscht die Bänder aus, man tauscht sich über Taylor Swift aus und dann über irgendetwas anderes, denn das ist schon ein Faktor, dieses inklusive Willkommen heißen, was in den Freundschaftsbändern wirklich, glaube ich, ein schönes Symbol erlangt hat.
Das Phänomen Taylor Swift, erklärt vom Kulturwissenschaftler Jörn Glasenapp, Professor für Literatur und Medien an der Uni Bamberg. Herr Glasenapp, herzlichen Dank. Ich weiß, Sie waren in Gelsenkirchen zum Auftakt dabei. Wann ist Ihr nächstes Taylor Swift-Konzert?
In Hamburg nächste Woche und dann irgendwann noch in Wembley im August.
Die Fans werden neidisch sein. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ja, sehr gerne.
Schönes Wochenende.
Dankeschön. Tschüss. Ihnen auch.
Sie hören die Profis auf Radio 1. Ja, also wann immer ich Dune sehe, ja, den Wüstenplaneten, da muss ich an Carmen Thomas denken. Weil Carmen Thomas vor 30 Jahren ungefähr, also WDR-Journalistin, Hörfunkkollegin, dieses Buch geschrieben hat, Urin, ein ganz besonderer Saft. Da empfiehlt sie quasi, Urin als Hausapotheke zu benutzen, weil das Trinken von Urin offensichtlich viele Beschwerden heilen kann. Da haben sich vor 30 Jahren viele drüber lustig gemacht und aufgeregt. Seitdem gilt Carmen Thomas, die liebe Kollegin, als Queen of Urin. Aber natürlich kann man da mal drüber nachdenken. Vor allen Dingen, wenn man in Notsituationen sind, wo es einfach kein Wasser gibt, wie zum Beispiel außerhalb der Erde, im Weltraum oder aber eben auf Dune, dem Wüstenplaneten, wo man ja Weltraumanzüge sieht, oder in dem Fall sind es Wüstenanzüge, die das Eigenurin und auch den Schweiß auffangen und recyceln, dass man halt nicht verdurstet in der Wüste. Das haben jetzt auch amerikanische Forscher nachgebaut und Erfolg damit gehabt. Und was sie genau gemacht haben, das verrät uns jemand, der einen solchen Anzug gar nicht bräuchte, weil er so cool ist, dass er gar nicht Dinge ausschwitzt.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Ja, immer eine volle Wasserflasche neben dir wünsche ich dir, lieber Marc. Guten Morgen.
Danke, ein neuer Seemanns-Weltraumsgruß. Ich würde vor allen Dingen deswegen den Anzug nicht benötigen, weil mich keine 10 Pferde in den Weltraum kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bleibe auf der Erde.
Kann ich gut verstehen, da ist ja auch wenig Luft und so weiter. Ne? bisher habe ich mir sagen lassen, tragen Astronauten Einwegwindeln. Und das führt zu Problemen. Und das ist wohl auch einer der Gründe, warum die angefangen haben, da zu forschen. Ne?
Ja, das ist richtig. Also die Astronauten haben in ihrem Anzug einen Superabsorberwindel, also wie diese normalen Babywindeln, die das 300-fache ihres Eigengewichtes so aufsaugen können. Und das reicht im Moment für ungefähr 2 Liter Urin und aber auch Kot. Das Dumme ist aber, dass die Anzüge manchmal nicht dicht sind, sodass das in Wirklichkeit ständig zu Harnwegsentzündungen führt. Es stinkt wie die Pest und das Beste Augenentzündungen sogar, weil sich das im Anzug verteilt. Und das beste Zitat, was ich gefunden habe, da haben einige Astronauten gesagt, sie können nicht mehr unterscheiden, was Schweiß und was Urin ist in ihrem Anzug. Also das ist echt super, nicht so gut. Und da jetzt aber mit der neuen Mission Artemis 2025 auf dem Mond sollen ein paar Sachen gemacht werden. Und zwar erstens sollen die Astronauten und Astronautinnen 24 Stunden pro Woche außerhalb arbeiten, in diesen Anzügen, die man aus allen Filmen kennt, wo es so richtig astronautisch aussieht. Und dazu braucht man jetzt erstmal genug Wasser im Anzug. Zweitens, essen und trinken die Astronauten und Astronautinnen nicht genug, weil es im Weltraum nicht gut schmeckt. Das Essen, das weiß man noch nicht ganz genau, warum das so ist. Und man braucht aber viel Energie, wenn man draußen so viel rumläuft. Also bisher gab es zwar auch schon einige von diesen Weltraumspaziergängen, also genauer gesagt 269 Weltraumspaziergänge, die immer so 6,5 Stunden dauerten. Aber auf dem Mond soll es so sein, dass wenn der Rover ausfällt, sollen die zu Fuß 10 Kilometer zurückgehen können, notfalls in ihrem Anzug. Also das sind völlig neue Bedingungen. Die sollen viel mehr arbeiten, die sollen viel mehr draußen sein, die müssen viel mehr trinken und eigentlich auch essen. Und jetzt muss das ganze Urin und Kot aufgefangen werden. So, jetzt könnte man sagen, ist doch egal, nehmen wir die Windeln und essen und trinken viel. Aber es kostet, wenn du es bei SpaceX buchst, bei Falcon 9, kostet der Wassertransport von einem Liter Wasser oder von einem Kilogramm irgendwas, kostet $2,700. Also einmal eine Flasche Wasser trinken, $2,700. Deswegen wäre es natürlich besser, das Ganze zu wie in Dune zu recyceln. Und dazu haben die Kollegen und Kolleginnen aus Cornell University, eine Spitzenuni auf der Welt, wirklich, also ganz im Ernst, haben so eine biegbare Schale entwickelt, die in den Anzug reinpasst. Für Männer sieht die ein bisschen anders aus als für Frauen. Und da läuft dann das Urin rein, dann merkt ein Stoff, der das aufsaugt, merkt, wenn es feucht ist, dann wird eine Pumpe angeschmissen, die das Ganze dann in eine Art Filtriersystem überführt. Das funktioniert so, dass auf der einen Seite ganz viel Salz ist, auf der anderen ganz wenig. Und dann wird alles da rausgezogen aus dem Urin, was man nicht mehr trinken möchte. Also Harnstoff, Calcium und alles Mögliche. Und dann wird das in das bereits vorhandene Gefäß, was sowieso, oder nicht Gefäß, das ist so ein Beutel im Raumanzug, wird das dann reingepumpt und dann können die quasi ihr eigenes Urin wieder trinken. Und so würde man massenhaft Geld sparen. Es könnten riesig weite Weltraumspaziergänge möglich werden. Und endlich können die Menschen auf dem Mond und wenn es nach Elon Musk geht, auch auf dem den Mars sich dann ausbreiten und irgendwas machen.
Hm. Nun ist ja Wasser nicht einfach nur H2O, sondern da sind ja auch ganze Menge Dinge drin, die der Körper so zum Leben braucht, Mineralien und so weiter. Ich nehme mal an, auch gewisse Salze. Wenn das alles da rausgefiltert ist, was ist das? So eine Art destilliertes, also totes Wasser, was die dann trinken, weißt du das?
Ja, das ist total ekelig. Ich habe mal früher im Institut für Rechtsmedizin in Köln, haben wir mal aus der destilliertes Wasserleitung, die sowas mit genau derselben Technik das erzeugt, also nicht durch Kochen und Destillieren, das heißt dann nur so, sondern es ist dann demineralisiertes Wasser, haben wir Cocktails gemixt, das war super ekelig, kann ich keinem empfehlen, das ist nicht gut. Deswegen soll extra, nachdem also Harnstoff, Harnsäure, ammoniakalische Stoffe und Calcium rausgezogen werden, soll dann wieder Natriumchlorid zugesetzt werden. Da muss man aber auch vorsichtig sein, weil, wie wir alle wissen, zu viel Kochsalz ist auch wieder schädlich. Und das Allerlustigste an der Sache ist, dass viele von den Astronauten und Astronautinnen, die werden ja immer gefragt, was sie sich wünschen für die nächste Mission. Die haben sich gewünscht, dass die NASA machen kann, was sie will. Ist alles egal. Aber sie hätten nur einen einzigen Wunsch. Sie hätten gerne eine Flasche Energy Drink mit in ihrem Anzug, damit sie die dann mal in Ruhe trinken können und sich einfach mal wohlfühlen und nicht immer nur dieses komische, eklige Zeug zu sich nehmen.
Genau, weil man weiß ja, Energy Drinks verleihen Flügel.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Es passiert ab und zu, dass uns hier Studien auf den Tisch flattern mit sensationellen Überschriften. Da können die Forscher meist gar nichts dafür, sondern die Pressestellen, die das machen. Oder es sind sogar Journalisten, Kollegen und Kolleginnen, die sich einen Aspekt rauspicken und den dann aufblasen. Und das kann man schnell relativieren, wenn man die Details kennt. Schauen wir mal, ob das hier auch der Fall ist. Eine US-amerikanische Studie hat Tampons untersucht und festgestellt, da finden sich 16 verschiedene Metalle drin, manche davon giftig. Ob Sie sich nun Sorgen machen sollten, das frage ich eine der Autorinnen, die Diplom-Geologin Dr. Katrin Schilling. Sie arbeitet als Geochemikerin an der renommierten Columbia University in New York, wo wir sie jetzt auch erreichen. Guten Morgen, Frau Schilling.
Guten Morgen.
Eine Geologin untersucht Tampons. Das ist jetzt keine Scherzfrage, aber warum haben Sie das gemacht? Waren Sie auf der Suche nach seltenen Metallen?
Ja, eigentlich bin ich schon etwas weiter abgedriftet als Geologin. Ich bin nämlich jetzt Assistenzprofessorin im Bereich Umwelt und Gesundheit an der Columbia Universität. Mhm. Und da ja Metalle überall sind, haben wir natürlich auch gedacht, wenn Metalle sind in der Umwelt und da können natürlich auch Metalle in Körperpflege- und Hygieneprodukten vorkommen. Und ich bin spezialisiert auf Metalle und wie Metalle in der Umwelt zirkulieren und wie wir denen ausgesetzt sein können, welche Gesundheitsfolgen sie haben können.
Genau. Gefunden haben Sie dann unter anderem Spuren von Blei und Arsen in bedenklichen Mengen?
Ja, also wir haben erstmal nachgewiesen, in allen Tampons haben wir Blei und Arsen gefunden, was für uns überraschend war, weil wir das nicht erwartet hätten, um das einzuordnen, wie viel Blei und wie viel Arsen. Also wenn man jetzt sagt, man würde jetzt 1 Gramm Tampon in einem Liter Wasser auflösen, dann wären die Konzentration in diesem Liter Wasser ungefähr 10-mal höher als gerade die Richtwerte in Deutschland für Trinkwasser.
Aber ist es denn realistisch anzunehmen, dass diese Mengen Blei und Arsen auch komplett, also vollständig wie bei der Auflösung in Wasser, vom weiblichen Körper aufgenommen werden? Da sagt ja zum Beispiel das Bundesinstitut für Risikobewertung, das ist eher eine unrealistische Annahme.
Ja, das finde ich eigentlich ein bisschen übereilt, zu sagen, weder ob es unbedenklich ist, noch kann man sagen, es ist bedenklich. Ich würde sagen, man braucht mehr Studien, um zu wissen, ob diese Mengen, die wir im Tampon gefunden haben, ob sich alles löst, wie die in den Körper aufgenommen werden. Eine Sache ist natürlich wichtig zu sagen, der Weg, wie sie aufgenommen werden, über diese Schleimhaut, der pH-Wert ist niedriger. Das heißt, die Möglichkeit, dass sich diese Metalle von einem Tampon rauslösen, ist sehr mehr wahrscheinlich, als wenn man eben diese Metalle oral aufnimmt.
Mhm. Und das ist eine Vermutung bisher.
Ja, sagen wir mal so, es ist einfach chemisch nachgewiesen, dass über pH-Werte eben Metalle mehr gelöst werden.
Mhm.
Und der pH-Wert ist eben niedriger in dem Bereich des Körpers.
Nun sagen Sie ja selber, Blei und Arsen finden sich in der Umwelt eigentlich auch überall, das heißt im Staub, in der Luft, im Trinkwasser etc. pp., dass wir täglich einatmen. Tampons benutzen Frauen ja nicht jeden Tag. Relativiert sich das dann nicht wieder?
Sagen wir mal so, auch es gibt hier Richtlinien für wie für Umweltverschmutzung, für die Trinkwasserregularien. Und die werden ja immer wieder neu evaluiert. Das heißt, vor 20 Jahren waren die Richtlinien, wie viel darf im Trinkwasser sein, noch viel höher als heute, weil man eben weiß über mehrere Studien, dass kleine Dosen schon chronische Erkrankungen verursachen können, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, auch Einfluss auf die Nierenfunktion haben. Und da muss man ja sagen, wenn wir das allen ausgesetzt sind, warum sind dann Frauen, also 50% der Bevölkerung, kriegen dann sozusagen noch eine extra Dosis, sagen wir es mal so.
Nun tragen Frauen Tampons seit 93 Jahren, so alt ist das Patent. Kennen Sie Berichte aus der Medizin über Bleivergiftungen durch Tampons?
Wie gesagt, nein, das können wir nicht sagen, dass es die gibt. Aber es ist natürlich schwierig zu sagen, ob diese Bleiquelle oder ob dieses Blei, was aus den Tampons sich eventuell rauslösen könnte in den Mengen, sich ja im Körper anreichern. Es ist ja keine akute Vergiftung in dem Sinne, sondern es ist etwas, das man sich über Jahre anreichert. Das heißt, Blei bleibt im Körper zwischen 10 und 30 Jahren. Und diese geringen Dosen, die sich eben über 10 bis 30 Jahre anreichern, können eben zu diesen chronischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Das ist jetzt kein sofortiger Tod aufgrund von einem Tampon, sondern es ist eher die Tatsache, dass es zu Erkrankungen führen kann. Das ist wichtig, so einzuordnen.
Aber selbst eine Korrelation, eine direkte, ist dort bisher noch nie nachgewiesen worden. Das ist auch richtig. Ne? Man weiß, dass die Theorie ist da, aber es gibt null Belege dafür, dass es schon mal passiert ist.
Genau, ja, aber das ist wie eben bei diesen Tampons auch früher nachgewiesen mit dem toxischen Schocksyndrom. Es wurde nachgewiesen, aber es gibt relativ wenig Fälle. Aber die Tamponindustrie musste daraufhin eben ihr Produkt überarbeiten, dass eben dieses toxische Schocksyndrom aufgrund von Bakterien, die auf dem Tampon wachsen, eben nicht mehr passieren, wenn für die Nutzerin.
Also ich nehme mal an, viele von den Fragen, die ich jetzt gestellt habe, werden Sie in künftiger Forschung weiter klären wollen, oder?
Ja, also der nächste Schritt ist jetzt erstmal, wir wollen herausfinden, wie viel von diesen Metallen löst sich aus dem Tampon. Und dann eben, wie wird das eben über die Schleimhaut aufgenommen und was macht das auch mit den Zellen in dieser Schleimhaut, wie wird es im Körper transportiert? Was auch noch wichtig zu sagen ist, dass eben wenn diese Metalle über diesen Weg aufgenommen werden, sie nicht direkt über die Leber gefiltert, sondern zirkulieren erstmal im Blutkreislauf, was es eben auch zu einem mehr problematischen oder mehr gesundheitsschädlichen Weg macht für Frauen, als wenn man das eben über Trinkwasser oder das Essen aufnimmt.
Und wenn wir mehr Antworten haben, dann rufen wir wieder an der Columbia University, wo Sie Assistenzprofessorin, Diplomgeologin Dr. Katrin Schilling arbeitet und mit dieser Studie weltweit Aufsehen ausgelöst hat. Ihnen herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Dankeschön.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Chlorgeruch durch Urin im Wasser. Sommer, Sonne, Freibad. Da gehört der Chlorgeruch selbstverständlich dazu. Doch was wir da riechen, ist gar kein Chlor, sondern Trichloramin. Diese chemische Verbindung entsteht aus Chlor und Harnstoff. Richtig, aus Pipi im Wasser. Je mehr Harnstoff im Wasser, desto intensiver der Geruch. In einem durchschnittlich großen 50 Meter Schwimmbecken finden sich rund 75 Liter Urin. Dieser gelangt zum einen über die Haut ins Wasser und zum anderen ganz klassisch, indem sich die Badenden den Gang zum Klo sparen. Heißt, je stärker ein Schwimmbad nach Chlor riecht, desto mehr Urin befindet sich auch im Wasser.
Radio 1. Nur für Erwachsene.